Hallo bei Blips und willkommen zu Folge 8 unseres Podcasts zum DFG-Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Zusammen, wie immer, mit meiner Kollegin Niyash Ibrahimi.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit, Hanna Hammerich. Wir sprechen heute zusammen über drei der allerersten Musikspiele, die man in den 1980er Jahren eigentlich fast weltweit sozusagen bekommen konnte, nämlich über Otoki aus Japan, Moondust aus den USA und To Be On Top aus der BRD. Natürlich konnte man die Spiele nicht überall auf der Welt bekommen, aber genau, sie kommen aus verschiedenen Regionen der Welt. Ja, und was uns an diesen Spielen besonders interessiert hat, ist eigentlich, wie dieses neue Genre, also später gibt es ja eben so dieses Genre der Musikspiele, das wir da noch nicht haben, wie sich das eigentlich oder wie das eigentlich entstanden ist und wie die Entwickler auf die Idee gekommen sind, sozusagen neue Ansätze mit Musik in Videospielen auszuprobieren. Das heißt, wir können hier ein bisschen sehen, auf welche Weise Musik in den Spielen eingesetzt wird, wie auch mit Musik gespielt wird sozusagen und wie diese besondere Rolle der Musik die Spielerfahrung beeinflusst. Und um das herauszufinden, haben wir mit den Entwicklern Toshio Iwai, mit Jaron Lanier und Chris Hülsbeck gesprochen. Wir haben uns durch einige Online-Kommentare von SpielerInnen gewühlt und die Spiele natürlich auf den Originalgeräten hier selbst ausprobiert. Ganz kurz vorweg wollten wir nochmal die Frage stellen, was eigentlich Musikspiele sind oder was wir heute als Musikspiele verstehen in diesem Kontext, weil das als Genre gar nicht so leicht zu definieren ist. Eben vor allem, weil hier zwei so große Begriffe kombiniert werden, die für sich allein schon super vielschichtig und komplex sind und eine lange Geschichte haben, nämlich Musik und Spiel auf beiden Seiten. Ja, genau.
Genau, und das ist halt, das könnte eine sehr große Diskussion werden. Ja. Wir haben uns aber für diese Folge einfach eine allgemeine Definition genommen. Wir bezeichnen hier Musikspiele als Computerspiele, in denen Musik eine wesentliche Rolle bei dem Erlebnis des Spiels spielt. Und das kann unterschiedlich sein natürlich. Also die Musik könnte zum Beispiel für den Spaß am Spiel sorgen. Sie kann das Hauptthema der Narration sein oder auch die zentrale Challenge in Gameplay sein oder auch interaktiv von den SpielerInnen und das Spiel selbst erzeugt werden.
Ja, und die drei Spiele, Otoki, Moondust und To Be On Top, wie wir sehen werden, nähern sich diesem Thema oder auch vielleicht sogar der Art und Weise, wie man Musikspiel als Genre verstehen könnte, auf ganz unterschiedliche Weise. Wie genau? Das schauen wir uns jetzt mal an, oder?
Genau, dann los geht's. Genau, also das erste Spiel ist Moondust von 1983 für Commodore 64. Dieses Spiel wurde von dem Musiker, Komponist und VR-Pionier Jaron Lanier entwickelt, den vielleicht auch viele kennen, weil er ist jetzt heutzutage sehr bekannt wegen Virtual Reality und auch wegen seiner unterschiedlichen Bücher, die er geschrieben hat. Er hat über Themen wie Digitalisierung und die Debatten, die drumherum entstehen, oder Ethik der Technologien geschrieben. Und genau, aber dieses Spiel ist sein einziges Spiel und das hat er auch mit Anfang 20 programmiert. Und er hat für das Spiel eine interaktive algorithmische Musik programmiert, die von dem Spieler kontrolliert oder beeinflusst werden kann und so klingt. Ja, stellt euch diese Musik mit so einer Atmosphäre vor. Ein schwarzer Bildschirm, wo ein kleiner Astronaut mit farbigen Raumschiffen in verschiedenen Richtungen fliegen und farbige Punkte hinter sich verlassen. Das könnt ihr jetzt auch in Kapitelbilder sehen. Das Ziel des Spiels ist, Samen einzupflanzen und sie durch diese Schiffe in Richtung Zentrum des Bildschirms zu bewegen. Je besser diese Verbreitung funktioniert, desto höhere Punkte kann man sammeln. Es gibt bei diesem Spiel keine Levels oder so, also man hat eine Punktzahl am Ende, aber es ist sowieso Game Over am Ende. Also man kann natürlich höhere Punkte jedes Mal sammeln.
Aber ja.
Genau, keine Levels.
Genau, aber also mir ging es zum Beispiel so, dass ich gar nicht dieses Prinzip, was du jetzt geschildert hast, dass man diesen Samen pflanzt und dann irgendwie bewegen muss, das hatte ich, glaube ich, erst verstanden, nachdem wir mal drüber gesprochen haben.
Ja.
Also es war gar nicht so leicht zu verstehen, was man jetzt tun muss, ne?
Ja, genau. Also das Spiel ist bekannt dafür, dass es diffus ist, dass man irgendwie keine Anleitungen hat so richtig. Und ja, man kann irgendwie immer Joystick bewegen und irgendwas passiert, die bewegen sich und dadurch kann man auch die Musik verändern. Das ist jetzt ein interaktiver Musikteil, aber sonst weiß man nicht ganz genau, was man machen muss bei dem Spiel. Und das haben wir auch in vielen Kommentaren gelesen, dass die Leute auch sehr viel berichtet haben, dass sie das Spiel sehr nicht verstanden haben.
Ja, und auch auf so eine psychedelische Weise haben sie es manchmal beschrieben, oder? Das ist irgendwie trippy oder keine Ahnung. Manche haben auch irgendwie Drogen erwähnt, so ungefähr, dass man irgendwie, trippy irgendwie. So haben die das bezeichnet. Und ich finde, das ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich glaube, es war auch irgendwie, einfach ein bisschen übertrieben gemeint, aber ich finde, es passt zumindest gut dazu, dass der Hauptcharakter irgendwie des Spiels diese Atmosphäre ist, oder? Und die wird auch durch die Musik, wie man ja auch eben gehört hat, extrem wesentlich kreiert sozusagen. Und aber auch dadurch, wie du so schön beschrieben hast, dass man eben die ganze Zeit da in diesem Weltall ist. Das ist ja die einzige Szene sozusagen.
Ja.
Es verändert sich gar nicht.
Es verändert sich gar nicht, genau.
Ja.
Und das war auch meine Erfahrung, dass man, auch wenn man nicht weiß, was das Ziel ist oder was man machen muss, dass man sofort von dieser Atmosphäre, von dieser Stimmung, die durch Musik und Grafik zustande kommt, irgendwie gefangen ist. Und ich glaube, das ging auch vielen irgendwie so.
Ja, genau. Selbst wenn man eben nicht so genau versteht, was jetzt die Spielmechanik ist, ne? Das ist vielleicht da gar nicht so wichtig.
Ja.
Ja.
Genau, also es gibt auch ein Handbuch für das Spiel. Das ist auch sehr lustig, weil das Handbuch ist handgezeichnet von Jean Lanier selbst. Und da wird das Ziel des Spiels auch erklärt, auch ein bisschen über die Musik und alles und verschiedene Modi erklärt. Allerdings, es kann sein, dass in der Zeit viele das Handbuch nicht zur Verfügung hatten.
Ja.
Wegen illegale Kopien und ähnliches. Und genau, es ist fast unmöglich, die Geschichte hinter dieses Spiels ohne Handbuch zu verstehen.
Ja, voll. Hast du denn, nachdem du das Handbuch gelesen hast, dann irgendwie anders den Zusammenhang zum Beispiel zwischen Musik und dem, was du, also dem Controller sozusagen, wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist auch nicht so ganz klar, dass man, also ich glaube, dass wenn man gar nicht weiß, dass man die Musik kontrollieren kann, dass man irgendwie schon wahrnehmen kann, dass man irgendwas mit Hintergrundmusik macht durch diese Bewegungen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das selbst so rausfindet, was genau passiert. Und auf jeden Fall, was nicht möglich ist, ist eine musikalische Idee jetzt von sich selbst da zu kreieren, das ist nicht möglich. Also das funktioniert im Prinzip so, dass höher und runter die Noten werden, also die Pitch wird höher und runter und rechts und links beeinflusst die Variationen, die passieren, die Modulationen und ähnliche Variationen zu diesen Patterns. Und das ist deswegen so, dass man nur die Musik irgendwie beeinflussen kann. Man kann sie aber nicht generieren, wie man will, natürlich.
Ja. Also. Und ich vielleicht merkt man auch nicht so ganz genau die Veränderung, weil die Musik an sich, also die Komposition sozusagen von Jean Lanier, auch nicht so direktional oder nicht so straightforward irgendwie ist, oder? Sondern an sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen Elemente enthält, die fast eher zufallsmäßig wirken.
Zufallsmäßig oder auch sehr viel in Loops und Schleifen. Genau.
Ja. Und deshalb fühlt man das dann vielleicht gar nicht so direkt, was man, ja, den Einfluss, den man hat.
Ja, auf jeden Fall ist die Musik auch nicht so linear.
Ja. Gedacht, von was war er nochmal beeinflusst? Er hat es uns erzählt.
Also er war auf jeden Fall besonders beeinflusst von Scriabin,
ja,
der Komponist.
Ja.
Weil das Lustige ist, dass diese Astronaut-Figur im Spiel auch Scriabin heißt. Und ich glaube, er hat auch Ravel und Stravinsky und so erwähnt als einfach musikalische Inspirationen, weil er in der Zeit auch Komponist war.
Ja, ja.
Genau, also diese ganze Sachen, diese ganze Eindrücke von dem Spiel irgendwie führen dazu, dass man das Spiel sehr als kein klassisches Spiel überhaupt bezeichnen kann.
Ja.
Beziehungsweise in der Zeit, also dieses Spiel war sehr anders als auf jeden Fall jetzt die typische Spiele, und viele haben das als artsy und so beschrieben, und das war tatsächlich auch das Ziel von Jean Lanier.
Genau, ich weiß nicht, ob das auch ein Ziel war, aber was auch viele beschrieben haben und was ich fand ich auch man sehr schnell wahrnimmt, ist diese entspannende, meditative Wirkung irgendwie. Ich glaube, das war nicht direkt sein Ziel, aber das spricht natürlich voll dafür, dass es eben nicht so ein typisches Spiel ist, was vielleicht eher sonst actiongeladen ist oder wenn man weiß, man hat irgendwie eine bestimmte Mission zu erfüllen oder man muss Gefahren ausweichen oder sowas, ist man ja gleich in einer ganz anderen, Anspannungshaltung oder sowas. Und das ist hier wirklich das komplette Gegenteil, dadurch, dass es nicht so diesen typischen Spielecharakter mit einer bestimmten Mission oder Ziel oder Gefahr eben hat, wie du sagst.
Ja, genau. Wir haben auch auf jeden Fall Kommentare gelesen, die gesagt haben, dass sie die Musik einfach angemacht haben zum Schlafen oder ähnliche Sachen. Aber ich glaube, dass Jean Lanier auch, wie er uns erzählt hat, er hat sein Spiel auch fast wie ein Kunstwerk gesehen und nicht als ein Spiel.
Ja. Ja, genau. Er hat doch irgendwie, er hat das ganz schön beschrieben, oder? Diese Mischung aus dass ihn sozusagen interaktive Kunst, aber eben auch audiovisuelle Kunst sozusagen interessiert hat.
Ja, genau.
Und er irgendwie einen neuen Ansatz gesucht hat für, wahrscheinlich im Computer eben ein Medium gesehen hat, in dem man das gut realisieren kann oder anders, neu realisieren kann vielleicht.
Ja, genau, das war der Fall bei ihm. Auf jeden Fall hat er sich für interaktive Musik und Grafiken immer interessiert, und er hat uns auch erzählt so ein bisschen über diese ästhetische Vorstellung, dass er hatte für das Spiel.
Ja.
So then Moondust I did in straight assembler, meaning, you know, bit by bit. And Moondust, what I wanted to do with Moondust was have a thing where the music would be improvised and would be part of the game. And I wanted it to have a sort of a fluid quality, which was really hard to do with the 8-bit machines of that era. The characteristic aesthetic of that era is like blocky and beepy, blocks and beeps. And I wanted to try to transcend that and get something that was flowy and curvy. And I think I did. I mean, I think Moondust succeeds on that level. It does get out of the blocky, beepy thing into something that has more a different feeling.
Ja, ich finde, irgendwie dadurch, dass heute, also uns ging es so, sobald wir das Spiel gesehen haben, dass wir direkt so ein überraschendes Moment hatten und direkt gemerkt haben, irgendwas ist anders an diesem Spiel als andere Sachen, die wir gesehen haben. Ich glaube, in der Vergangenheit war das auch schon so, als Leute es sozusagen in der Zeit gespielt haben. Aber bestimmt, dieser Effekt hält sich halt noch. Und als er das jetzt gerade gesagt hat, dachte ich eigentlich, das ist ein sehr spannender Ansatz ist, dass er ein Medium nimmt, das eigentlich für eine ganz andere Ästhetik steht oder in dem der Ausdruck eigentlich ganz anders ist, und er dann trotzdem daherkommt und versucht, eben diesen fluiden Ausdruck zu finden in einem blocky Medium, in einem in diesem neuen digitalen Medium, was vielleicht sonst auch gar nicht für diese fließende Ästhetik stand oder bekannt war, und dass es ihm so gelungen ist. Also deshalb fand ich das Zitat irgendwie sehr sehr passend und zeigt vielleicht nochmal, was so der besondere Ansatz an Moondust ist.
Genau, ja, und irgendwie auch eine Art Erweiterung von Affordances, dass diese Maschine hat, auch Wir haben im, glaube ich, Seed-Folge ein bisschen über diese Erweiterungen, die SpielemusikkomponistInnen gemacht haben, in der Zeit geredet. Und das ist auch wieder eine Art Erweiterung, obwohl es keine technische Erweiterung ist, aber irgendwie eine ästhetische, oder?
Mhm. Ja, voll.
Ja, also ich fand es auch auf jeden Fall interessant, dass er uns so viel über seine ästhetische Ideen erzählt hat, als wir über seine Idee für das Spiel gefragt haben.
Ja.
Und nicht so viel über sowas wie Game Mechanics und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang zu unserem zweiten Spiel, nämlich Otoki, weil Otoki wurde auch von einem Medienkünstler, von Toshio Iwai, entwickelt. Genau, Otoki ist von ein bisschen später, von 1987 und ist ein Spiel für Famicom Disk System. Das ist ein Diskettenlaufwerk für die Spielkonsole Famicom, womit man 3 Zoll Disketten laufen könnte. Also nicht diese klassische Famicom-Module, sondern jetzt diese kleinen Disketten. Genau, also das ist auch ein sehr frühes Spiel, das Musik als Hauptthema hat, weil in diesem Spiel die Grafiken und auch die Narrativ des Spiels haben irgendwie Musik als Fokus. Und es gibt hier auch sogar eine Hintergrundgeschichte. Das lautet so, dass eine Klangwelt zusammenbrach und viele Feinde stürzen sich auf die herausströmenden Noten. Und Otoki, das ist diese Hauptfigur des Spiels, das irgendwie wie eine abstrakte Fisch aussieht ungefähr, das könnt ihr auch im Kapitel wieder sehen, muss jetzt die Noten retten und die Klangmonumente wieder reparieren, quasi. Das
eine Musikwelt.
Genau, das ist eine Musikwelt auf jeden Fall. Und die Grafiken sind immer mit Noten und viele ähnliche Figuren aus, also halt von Musiknotation besonders. Auch ein bisschen von Tape und ähnliche Sachen. Ja, und im Grunde ist das Spiel ähnlich wie ein Shoot-'em-up-Spiel. Also Otoki muss immer Bälle schießen in verschiedenen Richtungen und geht aber auch darüber hinaus, weil bei diesem Schießen komponiert man irgendwie auch die Hintergrundmusik mit. Genau, das funktioniert im Grunde so, dass dieses Mal haben wir Levels auf jeden Fall und jedes Level hat seine eigene Hintergrundmusik. Und die Melodie wird durch diese Schießen in verschiedenen Richtungen komponiert.
Ja, also man erzeugt einzelne Töne einfach, ne?
Ja, einzelne unterschiedliche Töne, die natürlich zu dieser, also harmonisch zu dieser Hintergrundmusik passen.
Mhm. Also anders als zum Beispiel bei Moondust, wo man eher die gesamte Musik verändert, indem man die Richtung verändert, hat man hier jetzt wie so eine eigene Stimme, oder?
Genau, also, ja. Und ja, jetzt können wir auch ein Beispiel davon hören, so Anfang von Level 1. Ja, das sind die unterschiedlichen Richtungen, wie man hört. Man hört auch, dass manchmal Soundeffekte dazu kommen. Und hier haben wir eine neue Klangfarbe, also ein neues Instrument.
Ja, man merkt schon, dass es ganz ausgeklügelte Funktionen gibt oder dass es ganz verschiedene Arten gibt oder vielfältige, differenzierte Arten, auf die man die Musik steuert, oder? Und das merkt man auch so beim Spielen. Man entdeckt so, okay, hier, ich mache gerade die Melodie, aber ja, jetzt entsteht noch eine neue Klangfarbe und manchmal verlangsamt sich das Tempo, wenn ich ein bestimmtes Item einfange oder so, oder es wird schneller.
Ja.
Ne? Und genau, also das ist so ganz ziemlich, finde ich, differenziertes System von Einflussnahme auf die Musik.
Ja, und es ist auch so gedacht, dass man seinen Einfluss auf jeden Fall auch wahrnimmt.
Ja.
Dass, genau, dafür braucht man auch nicht unbedingt Handbuch oder so. Das ist auch ziemlich klar. Also,
ja, es erschließt sich direkt beim Spielen. Ja, das stimmt. Ja, also insgesamt war das eine Spielmechanik, die wirklich neu war zu der Zeit, dass Musik so eingesetzt wurde. Hat man, glaube ich, in keinem Spiel davor jemals gesehen. Und deshalb wollten wir ja auch von Toshio Iwai direkt wissen, wie er eigentlich auf diese Idee kam.
Ja, genau.
So everyone started to play the Mario Brothers and some other Nintendo games. So I also purchased one of the family computers, and many of the people around me really mad about playing the family computers. Yeah, and I was also very, very. I spend a lot of time to play. Video games. Then suddenly, I think that inside of my mind, I mixed the idea of this Haruomi Hosono's video game music album and playing Super Mario. I realized that playing video game is like playing music. So it was my idea. When I was playing the Zebius, the video games. It was a shooting games. For example, when you play the Super Mario, you can control the speed of the plane. So old Mario, you cannot go back, but you can only go forward. But you can slowly walk, or you can land, accelerate, and jump. So you can change the speed of the background image. But for example, the normally scrolling shooting game is that you cannot control the speed. So for Zebius, or the speed of the scrolling of the background is always the same, then you control your machine, and you can shoot the enemies. And you can break some enemies, or you can shoot the bomb to the ground or something like that. Then this experience, there is some very simple background music for the Zebius. It's not a, it's like a, how can I say it? It's a minimal music or something. It's very simple. Then on this very simple background music, you can shoot some enemies, and you can shoot the bombs and something like that. So the sound itself is like a playing music, I thought. I think that Haruomi Hosono also thought this feeling. Then he got the idea to control the Zebius sound, and he created this video game music album. Then I thought that if I create the new video game on a family computer, it would be wonderful to make something to play music and play video games together. So this is the first idea of the making the Otoki.
Genau, also übrigens, dass dieser Haruomi Hosono, das er erwähnt hat, war von Yellow Magic Orchestra. Vielleicht sagt das vielen was. Und dieses Album, was er auch erwähnt hat, das ist die Videogame Music von 1984, wo er wirklich die Klänge von Videogames auch benutzt, aufgenommen und benutzt hat.
Ja, auch eine Empfehlung,
Ja, auf jeden Fall.
Hörempfehlung. Ja, er beschreibt ganz cool, was für verschiedene Inspirationen hier zusammengeflossen sind, oder? Also einmal ja dieses Album Video Game Music, aber dann auch seine eigene Spielerfahrung mit einem so bekannten Spiel wie Super Mario, wo er irgendwie auch schon ein bisschen gedacht hat, oder ich finde, es gibt wirklich auch Parallelen zu Otoki, weil die Mechanik vielleicht ähnlich ist und das auch irgendwie Shoot-'em-up-Games sind, beides. Und er irgendwie schon bei einem Spiel, das nicht gezielt die Musik ja so beeinflussbar sozusagen macht, dass er auch da trotzdem schon ein ähnliches Gefühl hatte von irgendwie erzeuge ich gerade durch mein Spielen Klänge, weil ich Soundeffekte erzeuge und so weiter. Und er hat sozusagen diese Idee oder dieses Gefühl, was er bei Super Mario hatte, einfach expliziter gemacht oder erweitert bei Otoki. Vielleicht könnte man es so sehen.
Ja, genau. Und die Idee, dass man mit Joystick einfach Musik spielt auch nicht nur. Also irgendwie finde ich auch diese Verschmelzung von diesen zwei Konzepten, Musik spielen und ein Videogame spielen, auch sehr interessant. Bei ihm auf jeden Fall auch sehr präsent. Und Toshio Iwai hat auch dann später noch andere Musikspiele entwickelt.
Mhm. Was mir dazu noch eingefallen ist, im Vergleich auch zu Jaron Lanier von Moondust und auch zu dem anderen Spiel, was wir noch besprechen, dass Toshio Iwai sich selbst, also natürlich als Künstler versteht, ähnlich wie Jaron Lanier, aber im Gegensatz zu Lanier hat er das Spiel nicht komplett programmiert und nicht selbst geschrieben, sondern er hat sich dann eher als Designer und Producer, glaube ich,
genau, oder? Also er hatte diese Idee und hat auch, glaube ich, er meinte, dass er ein Prototype selbst programmiert hat in Basic.
Ja. Ja.
Und als das Spiel entwickelt wurde, haben andere Programmierer auch geholfen, das Ganze zu programmieren. Genau, und was ich aber beim Spielen interessant fand, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man genau wahrnimmt, wie man Musik erzeugt in diesem Spiel. Das Lustige ist, dass man in diesem Game-Modus mindestens nicht immer die Freiheit hat, die Musik, die man will, zu erzeugen, natürlich. Mm, ja.
Klar.
Also ich kann nicht frei nach oben und rechts und dann, keine Ahnung, unten schießen, weil ich diese drei Noten hintereinander machen will, sondern ich muss wirklich diese Monster schießen.
Ja.
Und das ist natürlich auch irgendwie dann eine Limitierung für meine Freiheit, was die Musik angeht.
Mm.
Und aber auch interessant ist, dass das Spiel auch andere Modi hat, zwei andere, nämlich ein BGM-Mode. BGM ist so ein Begriff, das vor allem in Japan sehr präsent war in der Zeit, bedeutet einfach Background Music. Und das funktioniert so, dass wenn ich ein Level schaffe bis Ende, dann wird dieser BGM-Mode für dieses Level freigeschaltet. Und dann kann ich das Level nochmal machen, quasi aber ohne Monster, was eine sehr befreiende Erfahrung ist, nachdem man das schon geschafft hat. Und da kann man wirklich frei musizieren, also mit dieser Möglichkeit, dass man hat von Noten und Richtungen. Und das ist auf jeden Fall sehr lustig, dass es wie eine Belohnung ist, wenn man das Spiel selbst geschafft hat. Und der andere Modus ist Music Maker Mode, und in diesem Modus kann man, das wird erst, nachdem man 6 Levels schon geschafft hat, freigeschaltet. Aber da ist sehr interessant, weil man dann, das ist fast wie in einem Kompositionssoftware, fast wie, also nicht ganz, aber so ähnlich wie ein Tracker oder so, wo man wirklich die gesamte Hintergrundmusik erstellen kann und nicht nur diese eine Melodielinie quasi. Das ist auch sehr interessant. Also fand ich wie eine versteckte Musiksoftware in einem Spiel.
Ja, total. Und da hat man dann natürlich, wenn du jetzt über Freiheit sprichst und so, dann wirklich dann die komplette, oder das heißt auch natürlich im Rahmen dessen, was die Software irgendwie so hergibt, aber hat man dann wirklich die komplette Freiheit, seine eigene Hintergrundmusik zu erstellen, und irgendwie wird man dann selber eigentlich zum Spielemusikkomponisten oder zu Toshio Iwai oder so, der jetzt da die Musik für das Spiel vorgibt.
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole zusätzliche Möglichkeit, an der man, finde ich, auch sieht, wie man sozusagen anders über Musik nachdenken kann oder wie man darüber nachdenken kann, wie man Musik verändern könnte in einem Spiel. Ich habe das Spiel quasi ja nur so ein bisschen angespielt. Also ich bin nicht so weit gekommen, und bis man zum Beispiel diesen Music Maker Mode freischaltet, muss man wirklich auch einige Stunden investiert haben.
Ist auch schwer, das.
Genau, weil es echt nicht so leicht ist. Aber zu dem, was du gesagt hast, auch welche Freiheit hat man irgendwie in der Art, wie man die Melodie erzeugt und so. Ich habe bei mir persönlich zum Beispiel gemerkt, dass mir das gar nicht so wichtig ist. Also ich glaube, das kommt dann auch voll darauf an, welches Verhältnis vielleicht man irgendwie zum Spiel oder zu Musik oder ja, Musikgenerierung und so hat. Also ich war zum Beispiel voll fein damit, dass ich einfach sozusagen along the way und einfach durch die Spielemechanik auch ein bisschen, eben ein bisschen vorgegeben oder ein bisschen zufällig eine Melodie generiere. Und ich hatte Spaß daran, auch zu hören, was sozusagen automatisch auch einigermaßen zufällig eben dabei herauskommt.
Also einfach deinen Einfluss zu merken, war wie eine Art Engagieren.
Ja, es war so sehr überraschende Effekte, fand ich. Und das hat mich, genau, das hat mich motiviert, irgendwie beim Spiel dran zu bleiben. Und das hat für mich viel von dem Spaß am Spiel ausgemacht.
Ja. Das macht auch die Hintergrundmusik einfach sehr beweglich und
sehr
jedes Mal
lebendig.
Anders.
Ja.
Das ist, also obwohl es ein konstanter Pattern ist, das sich immer wiederholt, aber dadurch, dass man die Melodie immer ändern und verändern kann, ist das genau auf jeden Fall auch wird viel beweglicher als sonst. Und es ist auch in jedem Level ein bisschen anders. Und jetzt zu Abwechslung können wir auch, bevor wir weitergehen mit dem dritten Spiel, vielleicht ein anderes Beispiel von dem Spiel hören, zum Beispiel ein Level mit Walzer.
Ja. Ja, toll. Das hat mir sehr gut gefallen. und es passt vielleicht auch zum nächsten Spiel, weil ich finde, genau die Art alleine, wie der Soundtrack zu einem Spiel gemacht ist, würde ich sagen, beeinflusst bei mir auch sehr, ob ich das Spiel mag oder nicht. Und so ging es, glaube ich, auch sehr vielen Menschen, die das Spiel To Be On Top von Chris Hülsbeck gespielt haben. Das ist von 1987, also aus dem gleichen Jahr wie Otoki. Und auch für den C64 wie Moondust. Genau, und ich denke, dass einige unserer ZuhörerInnen das Spiel vielleicht schon kennen werden, weil es eben von Spielemusikkomponist Chris Hülsbeck stammt, über den wir hier schon mehrfach gesprochen haben und den man auch einfach kennt, wenn man in der Retro-Szene unterwegs ist, aber natürlich auch irgendwie spätere Spiele hat er auch musikalisch gestaltet. Genau. Normalerweise ist Chris Hülsbeck eben nur oder eben speziell für die Musik zuständig in einem Spiel. To Be On Top ist aber das einzige Spiel, in dem er auch das gesamte Gameplay und die Grafik designt hat. Er hatte auch ein bisschen Unterstützung vom Team von Rainbow Arts, wo er in der Zeit gearbeitet hat. Genau, aber er war eben da der Hauptverantwortliche. Was wir interessant am Spiel fanden oder was im Gespräch auch als sehr zentral irgendwie direkt zur Sprache kam von Chris Hülsbeck selbst, ist das das Spiel autobiografische Elemente enthält oder dass die Story sozusagen autobiografisch ist. Und das hat er folgendermaßen erzählt.
Ja gut, und dann habe ich mir halt überlegt, was könnte ich denn machen? Und eine Idee war halt, es muss halt irgendwas mit Musik sein, viel Musik, weil das war ja mein Ding, was erfolgreich war. Und dann hatte ich die Idee, könnte man irgendwie vielleicht eine Art Adventure, Action-Adventure stricken, wo ich mehr oder minder meine Geschichte erzähle, natürlich mit einem bisschen fiktiv natürlich auch. Aber da sind halt Elemente drin in dieser Story, wenn man da halt jetzt das Spiel spielt vom Anfang, wo man aufpassen muss, dass man nicht die Mutter ist am Putzen, weißt du, und dann muss ich da drumherum. Wenn sie mich erwischt oder so, dann muss ich Hausaufgaben machen oder sowas, ja, anstatt meine Musik zu verfolgen. Dann halt weitergedacht, ich kam halt aus relativ überschaubaren Verhältnissen, hatte ich ja auch erzählt, dass wir uns keinen Synthesizer leisten konnten als Familie. Und da habe ich ja dann im Musikgeschäft ausgeholfen. Aber ich dachte dann im Spiel, vielleicht hätte ich halt einen reichen Freund, der einen schönen Synthesizer hat. Und dort könnte ich eine Demo erstellen. Ich habe damals in der Tanzschule habe ich meine Musik, die ich im Musikgeschäft gemacht habe, habe ich dem DJ dort gegeben. Der hat dann ab und zu meine Stücke gespielt. Und das war so die gleiche Idee, halt da so eine virtuelle Disco und man musste halt den DJ bestechen mit bring dem Bier und dann gibt er das Tape halt weiter an Musikproduzenten.
Ja, genau. Was Chris Hülsbeck hier beschreibt, ist eigentlich so die Rahmenhandlung des ganzen Spiels. Die zentrale Aufgabe für die SpielerInnen besteht dann aber im Grunde darin, einen eigenen Song zu komponieren, um eine Platzierung in den Top 10 Charts zu bekommen. Genau.
Ja, okay, das sind jetzt die fertigen Stücke am Ende in diesem
Nee,
Top-Chart.
was man hier gehört hat, ist eher, wie man so noch auswählen kann, wie man so verschiedene Patterns zu sich sozusagen anhören kann und dann
Ah, okay.
entscheiden kann, was ich jetzt irgendwie zu meinem Song zusammenstellen möchte. Also genau, das Ganze funktioniert so, dass man zuerst so einzelne Inspirationen, wird das hier genannt, in einem kleinen Minispiel sammeln muss. Und das ist dann sozusagen das Material, das einem zur Verfügung steht, um den eigenen Song zu komponieren.
Ja.
Und es gibt dann so drei Schritte. Im ersten Schritt sucht man erstmal das Rohmaterial sozusagen am Keyboard, am virtuellen Keyboard stellt man es zusammen, hat dann Melodie, Bass und Begleitung. Und im zweiten Schritt kann man an dem Synthesizer, wie jetzt Chris Hülsbeck hier sich überlegt hat, bei dem reichen Freund zu Hause, kann man am Synthesizer die verschiedenen Klangfarben bzw. Instrumente dann für die Stimmen auswählen. Und im dritten Schritt, sozusagen im dritten Level, kann man dann noch eine Drum-Sequence, also eine
Okay.
Schlagzeug-Sequenz, ergänzen, sodass
Ja.
man dann vier Stimmen sozusagen hat.
Ja, das klingt wirklich wie eine Art spielerische Präsentation von einer echten Arbeitsweise von einem Komponist. Das ist
Ja,
also sehr
total.
einfach dargestellt natürlich, aber
Ja.
ja.
Und dadurch, dass das eingebettet ist in diese Rahmenhandlung, hat man vielleicht dann erst recht so das Gefühl von, man spielt jetzt eben, man wäre selbst einmal Musikproduzentin oder
Ja.
aufstrebende Musikproduzentin
Ja.
zum Beispiel. Ja. Genau. Und zwischen diesen verschiedenen Levels sozusagen wird einem immer angezeigt, welche Chartplatzierung man jetzt gerade hat mit dem Stück, das man so kreiert hat. Und wenn man es geschafft hat, mindestens auf Platz 3 zu kommen, dann kann man als finales Level auch noch live im Fernsehstudio auftreten. Und das funktioniert so, dass dass dann auch der eigene Song gespielt wird und man muss mit verschiedenen Knöpfen auf dem Joystick dann im Takt des eigenen Songs so klatschen oder mal ein Sprachsample, also mal
Aha.
so reinrufen oder so. Genau, also da geht es so ein bisschen.
Also quasi so ein bisschen wie ein Rhythmusspiel
Ja.
wie Guitar Hero oder ähnliches,
Ja,
aber
genau.
ein sehr frühes Beispiel dafür,
Ja,
oder?
Ja, das ist irgendwie total faszinierend, dass diese Idee hier schon so präsent ist, die dann später ja schon irgendwie genreprägend wird für bestimmte oder für viele Musikspiele. Und genau, ist schon fast schon ein bisschen schade, dass dieses Level auch sehr schwer zu erreichen ist und man deshalb ja diese frühe Idee eines Rhythm Games gar nicht richtig erfahren kann oder
Ja,
nicht so oft
schon.
erfahren kann.
Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall nicht erreicht.
Nein. Nein,
Aber auch
nein.
in den Kommentaren gelesen,
Ja.
dass wirklich fast keine also vielleicht eine Person oder so zu diesem
Ja.
letzten Schritt gekommen ist,
Ja.
ja.
Genau, da haben es noch ein paar hingeschafft, aber dann auch noch Platz 1 zu bekommen, ist quasi unmöglich, ist jetzt übertrieben. Aber genau, es hat wirklich bei fast niemandem funktioniert. Genau, aber trotzdem ist es irgendwie insgesamt ein sehr cooles Spielprinzip, würde ich sagen, weil man auch in diesem Producer-Spielen sozusagen oder genau, in diesem Spielen auch ein bisschen üben kann oder mal erfahren kann, wie das ist, wie ein Stück sich zusammensetzen, typischer Popsong zum Beispiel, oder dass man mal ein bisschen genauer hinhört, was für Kombinationen gefallen mir
Ja.
eigentlich gut. Genau, und das dann auch irgendwie immer wieder neu versucht, bis man, ja, bis man dann doch mal eine gute Chartplatzierung erreicht hat.
Ja.
Ja, auch wenn, wir hatten vorher über Freiheit geredet, auch wenn da die Kombinationen natürlich jetzt relativ eng vorgegeben sind.
Ja.
Aber trotzdem würde ich sagen, lebt das Spiel jetzt nicht nur, ne, bei EY haben wir gesehen, bei Toshio EY, es gibt diese spezielle Musiksoftware im Spiel. Das ist vielleicht jetzt in dem Fall nicht ganz so, man hat hier nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber das Spiel To Be On Top lebt eben auch durch diese Geschichte, durch das Narrativ drumherum, dass es eben ist wie ein kleines Mini-Adventure-Game. Und was eine ganz besondere Funktion ist, ist, dass der Hit oder der Song, den man eben im Spiel komponiert oder zusammengestellt hat, dass der dann im Menü, also außerhalb des Spiels in einer richtigen, statt einer Highscore-Liste, erscheint der dann da in der Top-Ten-Liste.
Ja.
Und man kann sich den anhören, man kann den aber sogar auch auf Diskette speichern. Man kann hier in dieser Top-Ten-Liste auch den Soundtrack, also Stücke von Chris Hülsbeck, anhören. Und ja, das war auch super spannend zu lesen in einigen Kommentaren, dass manche Leute sogar manchmal gar nicht das Spiel gespielt haben, sondern einfach nur die Musik von Hülsbeck sich angehört haben.
Ja, also ich fand es auch sehr besonders, dass man wirklich seine Musik da halt exportieren könnte und irgendwas von dem Spiel quasi wirklich mitnehmen könnte zur äußeren Welt.
Ja, voll. Ja, ich habe auch gerade an diese Real-World-Bezüge sozusagen nochmal gedacht, weil auch da wiederum mal mehrere Kommentare von SpielerInnen waren, dass sie durch das Spiel oder unter anderem eben durch dieses Spiel motiviert waren oder inspiriert waren und Lust bekommen haben, selber, keine Ahnung, Musik zu machen am Computer zu Hause oder, ja genau, ein kleines Studio aufzubauen und sowas. Und das heißt, ja, irgendwie merkt man hier so ganz doll, dass es nicht nur das Spiel ist, sondern auch, ja, das Interesse von den SpielerInnen an Musik und Musik machen hier so geweckt werden kann.
Genau, ja, das kann man sich auch gut vorstellen, dass so ist. Und generell hat auch To Be On Top am meisten irgendwie Real-World-Bezüge im Vergleich zu den zwei anderen, die total abstrakte Welten sind.
Ja, ja, voll. Ja, und eine technische Sache wollte ich zum Schluss noch sagen. Wer sich zum Beispiel an unsere Folge zum SID-Chip erinnert, die hattest du vorhin auch schon erwähnt, da haben wir über so verschiedene kompositorische und technische Strategien auch gesprochen und Chris Hülsbeck da auch als Beispiel erwähnt, wie er als erster am SID-Chip 5 Stimmen quasi abspielen konnte, obwohl der, der Chip nur 3 Kanäle oder 3 Stimmen eben von sich aus hat. Und das heißt, auch in dieser Hinsicht ist irgendwie das Spiel sehr interessant, wie er hier irgendwie neue klangliche Möglichkeiten geschaffen hat. Und eine andere sehr auffällige Sache in der Zeit war, dass er hier am C64 Samples produziert hat. Und danach haben wir ihn im Interview auch nochmal gefragt. Und er hat dann erzählt, wie er sich so ein eigenes kleines Gerät, einen eigenen kleinen Sampler gebaut hat damals. Das klang auch ganz spannend.
Das war alles im Sommer von 1987. Da hatte ich einen Freund, der auch zu Besuch kam und der kannte sich ein bisschen mit Hardware aus und wir haben da gelötet, haben dabei auch 3 C64 kaputt gelötet. Die mussten wir dann wieder reparieren und so, aber wir haben praktisch einen 8-Bit-Analog-Digitalwandler auf eine Platine, die hinten am C64 dran steckte und dann haben wir nur die oberen 4-Bit benutzt von dem, weil es waren 4-Bit-Samples, haben die unteren 4-Bit weggeschmissen und dann habe ich ein eigenes Programm, ganz simpel programmiert, mit dem man das einsamplen konnte. Und dieses 19-Sample, was ja auch damit drin ist irgendwo, na, das inspiriert von Paul Hardcastle 19, das habe ich selber reingesprochen.
So, wir sehen, dass alle diese 3 Spiele in unterschiedlicher Art und Weise mit der damaligen Technik eine Art Interaktion mit der Musik angeboten haben. Aber was vielleicht in alle 3 ähnlich ist, ist, dass alle in einer Art und Weise versuchen, die Musik als veränderbar zu zeigen, also als ein veränderbares Element in dem Spiel. Und was wir uns gedacht haben, ist, dass auf jeden Fall die Spielerfahrung beeinflusst. Und wir haben uns gefragt, wie in solchen Spielen die Musik davor sorgt, dass man vielleicht andere Art oder ja, eine unterschiedliche Art von Player Engagement erfährt.
Ja. Und was man vielleicht zum Abschluss sagen kann, ist, wenn wir jetzt uns fragen, wie genau funktioniert das in den einzelnen Spielen, dann könnte man vielleicht bei Otoki festhalten, dass es irgendwie, dass man das Genre oder die Game Mechanics, dieses Spielformat schon ein bisschen kennt, aber man hat eben zusätzlich diesen Aspekt der Kontrolle über die Musik oder den Soundtrack und das sorgt irgendwie für eine andere Spielerfahrung oder ein anderes, ja, involviert sein, engaged sein sozusagen. Bei To Be on Top ist es mehr so diese spielerische Art der Musikproduktion, die man hier erfahren kann. Und man ist vielleicht durch die Story sehr involviert oder durch die Tatsache, dass das eben irgendwie mit dem eigenen Leben in Bezug gesetzt werden kann, wie wir gesehen haben. Und bei Moondust ist es irgendwie ganz anders, nochmal als in den anderen beiden Spielen, weil wir hier diesen entspannten, meditativen Zustand haben, der vielleicht nicht alle so erreicht, aber der eben hier erreicht werden kann. Und genau, weil hier der Soundtrack und die Art der Klänge so ungewöhnlich und atmosphärisch sind für das Medium Computerspiel in der Zeit, da kann man vielleicht sogar eher sagen, dass man sich so rein entspannt in das Spiel und dadurch irgendwie auch sehr im Moment ist und im Spiel. Also, dass irgendwie fast eher durch so eine entspannte Haltung man hier sehr involviert sein kann oder, wie du gesagt hast, so auch so reingesaugt wird irgendwie ins Spiel. Vielleicht sind das so die Haupterfahrungen oder so, die man machen kann, die wir so ja, festgestellt haben oder auch selbst erlebt haben sozusagen.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine diese nach unserer Erfahrung und unserer Recherche, die diese Perspektive, dass die Musik, also wie Musik in diesen drei Spielen funktioniert.
Ja, wenn ihr Lust habt, dann teilt doch auch eure Erfahrungen beim Spielen dieser drei Spiele mit uns, falls ihr das eine oder andere Mal gespielt habt.
Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt.
Genau. Ja, also schreibt uns an blips@hmt-leipzig.de, wenn ihr möchtet. Genau, und ansonsten wünschen wir euch vielleicht viel Spaß beim Entdecken von alten Musikspielen aus den 80ern und ihrer Soundtracks. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion: Niyesh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit: Lindsay King und Honoka Oka.